Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder das Zirada zu einer 132.465.000. Sendung. Wir sind hier vor kurzem im Studio eingetroffen und wollen mal unsere Zuhörer begrüßen, weil es funktioniert schon alles. Und das finden wir, sollten auch mal erwähnt werden. Was werden wir heute machen? Wir werden heute einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, was Events in diesem Sommer angeht, sprich, wo möchte man hinfahren? Was muss man diesen Sommer einplanen? Dann werden wir ein paar allgemeine News haben. Sicherlich auch ein bisschen vom Linux-Tag, der ja zurzeit gerade zufällig, wir hören mal, grüßen mal alle Zuhörer da drüben, gleich um die Ecke hier stattfindet und vielleicht sogar bei manchen zu hören ist. Dann, ich war in Amerika. Und ich werde auch noch ein bisschen davon erzählen. Und zur Untermalung haben wir heute die Musik vom DJ.
Von DJ Spock.
Okay, und im Studio heute sind noch der Snafu.
Hallo.
Der Lars.
Der Mann mit den Ringen unter den Augen.
Der Code Monk.
Hi.
Björn.
Hi, hi.
Anne.
Hallo.
Und der Maddock.
Hallihallo.
Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal, wo wir es so schön versprochen haben, über zu der Musik vom DJ und sehen mal, was er uns so mitgebracht hat.
Heute.
tick, 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 tick. Tick, 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 tick.
Es ist 23 Uhr und 28 Minuten und 42 Sekunden. Ihr hört Radio Darmstadt mit dem Chaos Radio Darmstadt. Und jetzt geht's schon wieder weiter mit Musik. We'll be right back. kommen jetzt mal zum Content. Eine der Sachen, die wir heute mal machen wollen, sind die Termine im Jahr 2006. Wo wollen wir hin? Um welche Daten müssen wir drumherum planen? Wo sollte man gewesen sein? Also eine kleine Ansage. Am 13. und 14. Mai, das ist der nächste Termin, sind in Dresden die Datenspuren. Kurz danach, am 9. bis zum 11. Juni, gibt's in Karlsruhe wieder die bekannte Gulasch-Programmiernacht. Frisch gehacktes. Smack by Bit Up ist das Motto dieses Jahr. Die Webseite dazu ist sicherlich allen bekannt. www.entropedia.de/wiki/gpn5. Damit ihr es euch auch alle merken könnt, werden wir es gleich noch einmal auf unsere Homepage stellen. Die Gulasch-Programmiernacht ist die fünfte, die es jetzt gibt. Ich bin da schon auf zwei gewesen und das war eigentlich immer eine sehr, sehr lässige Veranstaltung. Die waren zwischendurch in etwas heruntergekommenen, im Bau befindlichen Häusern. Die sind an der Fachhochschule jetzt gewesen. Und so wie ich das sehe, gibt es dies Jahr auch wieder hin.
Am 22. diesen Monats gibt es dann zusätzlich nochmal ganz neu und diesmal nicht das fünfte, sondern glatt das erste Mal das Chaos Movie Screening. Das findet statt in der Universität und zwar im Piloti-Gebäude. Das ist dieses kleine Ding direkt am Herrengarten. Und da in dem großen Saal mit den vielen Beamern, das ist der C205, den kann man nicht verfehlen. Und da wird es diverse Filme geben, die noch so ein bisschen in der Auswahl stehen. Die Diskussion ist da noch nicht komplett beendet. Auf jeden Fall würde es sich für all diejenigen lohnen, die den letzten Kongress verschlafen haben und nicht da waren. Ansonsten, das Ganze startet um 16 Uhr und ist dann irgendwann etwas früher in der Nacht beendet.
Man sollte vielleicht dazu sagen, das ist die Uni Darmstadt. Also in Darmstadt.
Wir sind eine technische Uni und da sind wir eigentlich auch ganz stolz drauf. Ja. Nach der Gulasch-Programmiernacht gibt's das EOF-Camp für all die Leute aus dem Channel EOF vom 30. Juni bis zum 2. Juli. Das ist üblicherweise in Norddeutschland. Und da gibt's einen kleinen Teich nördlich von Hannover, das Steinhuder Meer. Und da gleich um die Ecke findet das statt.
Vom 21. Juli bis zum 23. Juli wird die Hope Number 6 in New York stattfinden. Das ist eine Veranstaltung von 2600, die alle zwei Jahre in der letzten Zeit in New York City mitten in der Innenstadt stattfinden.
Ja, die Hope ist die etwas ältere, also sie haben zumindest früh angefangen von den Veranstaltungen in Amerika. Und wie mir gesagt wurde, das ist dann halt eher so im Vergleich zu der DEFCON, zu der kommen wir später, ist das eher die West Coast Veranstaltung, die Europa schon verhältnismäßig nahe liegt. Am gleichen Wochenende gibt es Meta Rhein-Main Chaos Days. Und zwar veranstaltet der Chaos-Treff Mainz die Meta Rhein-Main Chaos Days in Wiesbaden. Das ist sogar ein anderes Bundesland. Aber trotzdem direkt vor der Tür. Das ist in der Nähe vom Schlachthof. Das werden eigentlich alle Leute unter 35 in Wiesbaden kennen, würde ich mal behaupten. Das ist ziemlich in der Mitte der Stadt am Bahnhof. Der Call for Paper ist draußen. Und die Webseite dazu ist mmcd.mitterrheinmain.de.
Endlich mal eine Sache, für die man nicht schwimmen können muss.
Gut, zwei Wochen später. Diejenigen, die nach Amerika geflogen sind, werden sich zu dieser Zeitpunkt vielleicht dann von New York nach Las Vegas bewegt haben. Denn dort findet dieses Jahr zwischen dem 4. und dem 6. August die DEFCON statt. Im Riviera Hotel und Casino, also so richtig Las Vegas, wie man sich was vorstellt, wird es DEFCON at its best geben, wurde mir versichert, mit vielen Cons, wofür die DEFCON ja ein bisschen mit berühmt ist und auch dem ganzen Drumherum, was man dann so in der Wüste dann da basteln kann.
parallel dazu vom, ja, welches Datum eigentlich? Vom 1. Müssen wir jetzt noch lesen können?
Wenn man die Schrift entsetzlich klein macht, passt viel mehr auf den Bildschirm.
Genau. Merkt ihr das mal, Elmar. Genau, so, jetzt haben wir es. Am 3.8. bis zum 8.8.2006 findet die ICMP statt. Das ist das dritte Mal, dass ein kleines Camp in der Nähe von Brauerei Loscher stattfindet, wo es bestimmt ganz viel Clubmate gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ganz viel Clubmate gibt. Das Motto der ICMP ist dieses Jahr ICMP, die Freiheit nehme ich mir. Es findet normalerweise alle 2 Jahre statt und wird von den Erlangener Bits and Bugs organisiert. Am 1. September-Wochenende kommen dann die Meta Rhein-Main Chaos Days wieder nach Darmstadt. Wie letztes Jahr organisieren wir die etwas größeren Meta Rhein-Main Chaos Days, die dieses Jahr, was ich so gehört habe, zwischen 200 und 400 Leuten begeistern werden sollte. Die Webseite dazu findet ihr auf mrmcd101b.metarheinmain.de. Ich glaube, Elmar will da noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Darüber werden wir nachher noch ein bisschen einen aktuellen Status-Update geben. Wir werden uns euch allerdings nicht so zuspammen wie die letzten Male. So, der nächste Event. Wir sind jetzt langsam im Oktober, ist vom 19. Oktober bis zum 21. Oktober die Hack.lu in Kirchberg in Luxemburg. Dazu ist bis auf den Ort eigentlich bisher noch verhältnismäßig wenig bekannt. Mir wurde allerdings versichert, da war ich noch nicht, dass das eine sehr, sehr, sehr krasse, tolle Veranstaltung ist. Und natürlich haben wir vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember 2006 den 23. Chaos Communication Kongress. Und vielleicht kriegen wir dazu ja auch noch irgendwie diese Sendung oder die nächste Sendung ein wenig Informationsupdate zu hin. Ich habe gehört, erste Planungen sind angelaufen. Des Weiteren weisen wir jetzt nochmal auf eine weitere Veranstaltung hin. Das ist dies zum 20. Oktober bis zum 22. Oktober. Die habe ich nämlich versehentlich übersprungen. Das ist die Freaknik 10 in Nashville in Amerika, was eine mittelkleine Veranstaltung ist von der Größe im Verhältnis dort wohl eher nicht ganz Hope und Defcon, aber eine der abgefahrensten Veranstaltungen sein soll, die es dort drüben gibt. Wenn ihr jetzt noch mehr Termine für uns habt, die dieses Jahr von Bedeutung sind, denn wir werden heute einen Terminkalender basteln wollen, dann würde ich sagen, meldet euch bei uns und ruft uns an. Ihr findet uns wie immer unter der 06151 87 00 100.
Though love be a day, and life be nothing, it shall not stop kissing. And I kiss its eyes to feel the strength I felt upon my body, left quivering from something it said. So I kiss it and quiver, and quivering I kiss. Kissing and quivering, kissing and quivering, quivering and kissing, quivering and kissing. Kissing, quivering and kissing.
Ja, da sind wir wieder. Und wir haben heute einen Gast im Studio und das ist der Lars, der ist am Fachgebiet IT-Sicherheit hier an der TU Darmstadt. Und dort wurde ein Hacking-Contest veranstaltet und der wird uns darüber jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, hallo Lars erstmal.
Ja, hallo erstmal.
Ja, erzähl mal, was war das denn für ein Hacking-Contest? In welchem Rahmen wurde das denn veranstaltet?
Also, zu Beginn erstmal, der findet gerade jetzt statt. Es gibt tatsächlich an der TU Darmstadt regelmäßig, also ziemlich regelmäßig einmal im Sommersemester, einen Hacking-Contest. Den kann man als Vorbereitung für diese ganzen Capture the Flag-Contests betrachten, muss man aber tatsächlich nicht. Es geht dabei einfach nur darum, dass Studenten, die halt vor auf einer gewissen theoretischen Ebene gelernt haben, was Sicherheitslücken sind, diese tatsächlich mal praktisch in diversen Situationen ausprobieren und damit rumspielen können. Sprich, wir geben denen eine Umgebung, die aussieht wie ein Netz, aber tatsächlich ein bisschen abgeschottet ist vom Netz, geben ihnen ein paar Vorgaben und lassen sie dann spielen und ein bisschen rumprobieren, was denn da jetzt an Sicherheitslücken existieren könnte und wie man diese dann ausnutzt.
Das heißt, man kann sich das also wie der wie Capture the Flag vorstellen. Da gibt es auch irgendwelche Dienste auf irgendwelchen Servern, die gehackt werden müssen. Oder geht es da auch wirklich um Netzwerktechnik und Netzwerksicherheit an sich?
Natürlich geht es um Netzwerksicherheit und um Technik. Von der Organisation ist das nicht ganz so wie so ein Capture the Flag Contest. Zumindest in diesem Jahr an der TU nicht. Man kann das natürlich machen, wie man möchte. Das hängt ganz davon ab, wie man das jetzt quasi lernen will. Dieses Jahr ist das an der TU Darmstadt ein Hacking-Contest, bei dem man tatsächlich reelle Dienste verwendet und wo wir im Laufe der Zeit nach und nach mehr oder weniger sichere und unsichere Dienste, zum Beispiel Webservices oder so, hinzufügen, um daran dann die halt definierte oder halt auch versteckte Sicherheitslücken haben, um diese dann zu finden und auszunutzen.
Das heißt, dieser Contest dient nicht nur der Ausbildung des Studenten, sondern auch, um wirklich real existierende Sicherheitslücken zu entdecken. In irgendwelchen Programmen, oder Diensten, wo es vorher nicht der Fall war, also wo sie nicht bekannt waren vorher.
Na, die Hoffnung mache ich mir noch nicht, aber sollten wir darüber stolpern, ist das natürlich ein großer Erfolg. Es sind schon, sowas ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Ich habe irgendwo im Hinterkopf gerade eine Universität, an der irgendwo im Rahmen von solchen Praktika schon mal Sicherheitslücken entdeckt worden sind. Geplant ist das allerdings nicht. Momentan arbeiten die Studenten auf, ich sag mal, hoffnungslos veralteten Systemen mit hoffnungsloser, sehr fehlerbehafteter Software. Das macht das Ganze am Anfang einfacher. Aber wenn dann die Systeme hochgepatcht werden, ist das natürlich nicht ausgeschlossen, wobei ich nicht davon ausgehen werde. Viele von den Studenten haben zum Beispiel so ein System jetzt gerade, ich sag mal, zum anderthalbten Mal in der Hand. Und da würde ich mir gerade keine großen Hoffnungen machen. Das Ziel ist einfach, dass sie sich mal damit beschäftigt haben und das Ganze nicht nur auf einer theoretischen Ebene erörtert haben, sondern tatsächlich mal Hand angelegt haben.
Und welche Systeme sind das denn genau?
Das hängt im Prinzip ab. Momentan arbeiten wir einfach auf Linux-Systemen. Das war an der Stelle einfacher zu organisieren. Wir werden aber im Laufe des Semesters sicherlich auch nochmal das eine oder andere System ausprobieren. Im Endeffekt ist das ja auch letztendlich egal. Früher oder später werden wir uns eigene Web-Services bauen, da irgendwelche Code-Injections zum Beispiel ausprobieren oder ähnliche Sachen machen. Die ganzen, ich sag mal, ein Betriebssystem komplett zu hacken, ist schon eine relativ aufwendige Sache an sich, insbesondere wenn man dann versucht, Lücken zu finden, die nicht existieren. Wir haben irgendwelche alten Distributionen und irgendwelche alten Kernel genommen, die halt tatsächlich Sicherheitslücken haben, zu denen Exploits existieren. Aber das ist natürlich auch wieder eine ganz schöne Spielerei, dann da dann wirklich sowas zum Laufen zu bringen. Das Interessante an diesem Hacking-Contest ist allerdings, dass wir das Ganze nicht alleine machen, sondern dass an dem ganzen Hacking-Contest, sind noch 4 weitere Unis, also wir sind insgesamt 5 beteiligt. Wir sind über ein VPN vernetzt, das heißt, wir haben über unsere 5 Unis verteilt ein kleines Netz, in dem sich die Studenten austoben können. Momentan passiert da noch nicht so wirklich viel. Die Aachener, die das Ganze organisiert haben, sind momentan außer uns fast noch so mit die aktivsten. Da stehen tatsächlich schon Rechner und die trainieren eigentlich auch wie ein normaler Capture the Flag. Das heißt, da gibt es auch einen Game-Server, an dem man Punkte abgeben kann, Flaggen abgeben kann, für die man dann Punkte kriegt. Und die Dienste sind alle im Prinzip handgestrickt und buggy. Das ist eine Sache, die ich in Darmstadt hier mit den Studenten im Prinzip selber machen möchte.
Und welche Unis nehmen noch daran teil?
Noch dabei sind die Magdeburger, die Dresdner. Die Magdeburger haben wir auch tatsächlich schon gesehen. Die existieren wohl irgendwo. Die Dresdner haben sich auch schon eingeschaltet. Zumindest steht das VPN mittlerweile. Die kommen wohl auch diese Woche, hoffe ich mal. Und die Bochumer haben mich heute besucht und die trauen sich wohl noch nicht so ganz. Nein, die wollen ihre Studenten langsam darauf vorbereiten und wollen erst nochmal ein paar Grundlagen legen, bevor sie die jetzt ins Netz schieben und das ganze Netz freischalten. Die existieren aber tatsächlich auch.
Ja, die Bochumer, die haben wir heute auch gesehen. Der McFly hat mich hier eine Frage aufgeschrieben, aber ich kann es nicht lesen. Vielleicht sagst du es selber.
Was gab es denn in der Historie von der TU schon bisher an Praktika? Da gab es ja schon mal welche.
Ach so, an Praktika gibt es an der Uni natürlich ständig, aber ich nehme an, du spielst auf so etwas wie Hacking-Contests oder ähnliches ab. Ja, wie schon erwähnt, der Hacking-Contest selber hat eine große Tradition. Das Fachgebiet IT-Sicherheit hat das gerade erst dieses Semester übernommen. Vorher sind die Hacking-Contests immer vom ITO durchgeführt worden. Und das jetzt auch schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber schon eine ganze Weile. Da gibt es eine ganze Menge an Expertise, die momentan quasi von mir versucht wird nachzuarbeiten. Und ansonsten gibt es natürlich die Capture the Flag Contests, an denen wir seit 2004 teilnehmen. Das war die UCSB, glaube ich, irgendwo in den USA, die das ins Leben gerufen haben. Unter Giovanni Wiegner heißt der Professor da. Und die sind jetzt, glaube ich, schon, ihr müsst mich korrigieren, ihr habt da selber dran teilgenommen. Ich glaube, den dritten oder den zweiten haben wir schon mitgemacht. Und aus dem Ganzen sind dann auch die Cypher-Contests, unsere DA Open, die wir selber organisiert haben, entstanden.
Also ich habe an 3 CTFs schon teilgenommen, du, glaube ich, an einem mehr, oder?
Wir haben schon allein an 3 CTFs von der UCSB teilgenommen. Der erste ist nämlich der so verkackt war, wo wir von 6 Stunden Netzwerk ungefähr 2 Stunden wirklich was hatten, weil deren IDS ganz bösen Traffic erkannt hat an der UCSB und dann an der UCSB das Netzwerk für die Externen abgedreht hat. Weil so böser Traffic und dann auch noch aus Europa, das machen wir mal kurz zu hier. War natürlich schön.
Ich erinnere mich an das Konzept, das alles zu natten.
Genau. Und danach gab es sehr schnell aufgrund der beschissenen Netzwerkkonfiguration, wie sie selber gesagt haben, einen Wiederholungskontest, wenn ich mich da recht erinnere. Dann gab es den Cypher, dann gab es den DA Open, dann gab es den Capture the Flag Number 3 von der UCSB, der international war.
Das war der, wo wir kurzzeitig gedacht haben, wir könnten das ganze Ding vielleicht gewinnen.
Wenn wir nicht so viel Pizza gefressen hätten, dann hätten wir das Ding gewonnen.
Wer weiß.
Hm. Dann gab's den 22C3 Contest.
Den habe ich jetzt nicht miterlebt, aber da warst du, glaube ich, ganz groß mit involviert.
Da habe ich mit organisiert, da habe ich diesmal gar nicht gespielt. Das war eigentlich sehr schön, ein sehr cooler Contest.
Das tut mir fast leid für dich, dass du da nicht mitspielen konntest. Ich durfte bis jetzt auch erst einmal mitspielen, ansonsten musste ich immer hinten stehen und ja, Mate-Kisten schleppen oder etwas Ähnliches tun, Studenten die Hand auf die Schulter legen und sagen, dass alles gut wird. Das macht deutlich mehr Spaß, wenn man dabei ist.
Ja, also jetzt, wo ich beide Seiten mal gesehen habe, muss ich auch mal sagen, dass ich auf jeden Fall die Rolle des Mitspielens bevorzuge. Die macht wesentlich mehr Spaß. Organisator zu sein und da zu sitzen ist für die ersten 5 Minuten lustig. Wenn man eine Ansage macht und dann geht's los und auf einmal haben sie alle ihre kleinen Problemchen kommen, dann der ist böse zu mir, der hat mich gefeiert, wollt, die machen einen Ping flott und dann stehst du da und darfst wieder als Justiz ja als Juror entscheiden, was ist jetzt böse, was ist noch nicht böse. Es gibt ja Regeln, nur die sind dann immer so ein bisschen schwer zu sehen, was ist jetzt wirklich ein Verstoß. Ich meine, Traffic Abuse ist verboten. Ein Ping flott mit kleinen Paketen, ist das schon DOS? Oder ist das erst, wenn man große Pakete nimmt? Und das sind dann lauter solche Fragen, die man auf einmal zwischendrin entscheiden muss. Ihr habt die gepingflottet. Ja, aber es waren nur kleine Pakete.
Ja, und selbst der eigene Snort-Bericht wird nach einer Weile auch irgendwann langweilig.
Ja, Snort ist auch so eine ganz tolle Sache dabei. Das flottet meistens nur noch durch. Ja, was wird's geben? Es gibt auf jeden Fall einen neuen Cypher von Lexi, den wir erwähnen sollten.
Ja, Termin habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber der wird irgendwann stattfinden. Das wird irgendwann Sommer sein. Soweit ich das mitgekriegt habe, sind die Bochumer da auch irgendwie mit am Organisieren, zumindest.
Genau, den Termin und die URL von Lexis Event suchen wir gleich nochmal raus. Also wir mögen ihn da ganz lobend erwähnen. Er ist mit Sicherheit der das Ganze in Deutschland so pusht.
Es hilft aber sicherlich auch, wenn man Google bedienen kann, auch wenn man das vielleicht nicht so komplett monopolistisch unterstützen soll. Cypher 2 sollte dabei helfen. Das H muss man an die richtige Stelle setzen.
Lexi und RWTH Aachen sind da, glaube ich, auch noch schöne Suchbegriffe für, die man mit reinwerfen sollte. Und dann kriegt man das eigentlich relativ schnell.
Kannst du Lexis Nachnamen schreiben?
Nein, nicht aus dem Stand. Aber ich habe eine Stelle, wo ich es mir ganz schnell copy and pasten könnte.
Gibt's noch eine Stelle im Internet, wo man sich auch mehr über den Hacking Contest in Darmstadt jetzt informieren kann?
Das ist noch ein bisschen dünn, würde ich sagen. Also wir könnten mal darüber nachdenken, sowas wie eine News-Seite für Externe zu machen. Momentan gibt es da die, ich muss gestehen, etwas langweilige Lehrveranstaltungs-Ankündigungs-Webseite.
Heißen News nicht heute Blogs?
Beschränkt.
Ja, was gibt's noch? Also an CTS ist sicherlich zu erwähnen, die beiden, die es drüben geben wird. Nämlich die Hope und die DEFCON CTFs. Wobei die Hope möglicherweise ein CTF in our style spielt.
Sind die für Publikum, das sich von Ferne zuschaltet, offen oder?
Ja, wenn du per Webcam zugucken möchtest, dann geht das.
Na, ich dachte eher daran, dass ich vielleicht mir eine Leitung legen lasse und dann von hier aus mithacke.
Leider nicht. Aber kurz danach gibt's ja den Cypher, den haben wir angesprochen. Und wir hoffen darauf, dass wir auf den Meta Rhein-Main-Chaos Days auch wieder was auf die Beine stellen.
Mutig, sage ich mal. Das ist eine ganze Menge Arbeit.
Ich weiß.
Ja, darüber werden wir nachher noch ein bisschen sprechen, über die Chaos Days. Schon ein paar kleine Ankündigungen. Ja, und ich würde sagen, wir hören jetzt mal wieder ein bisschen Sommermusik. We'll be right back.
nochmal kleine Erwähnung. Von dem Cypher 2, den wir gerade geredet haben, der steht im Wesentlichen, ist ja gedacht für Universitäten und universitäre Studenten. Aber wenn die Liste nicht voll wird, dann sollen da wohl auch andere rein dürfen. Der findet statt am 14. Juli an der RWTH Aachen. Man kann sich in ein VPN verbinden und natürlich ist die Webpage total einfach, wenn man es weiß. Das ist nämlich www.cypher-ctf.org.
Hallo, um mit den Werbeblöcken gleich mal weiterzumachen, haben wir jetzt noch einen weiteren Werbeblock. Und zwar OpenBSD 3.9 ist rausgekommen und aus diesem Anlass haben wir ein Special.
Baby Blobby was a cute little baby. When we found him on the beach, there was nothing shady. You could bounce him on the knee like a buffalo. And his first little word was adorable. He said blah 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 blah. The drop of you, he was giving it away, never charged a dime. But by the time he graduated, Bob was businesslike. He was blah 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 blah. He's giving you the evil eye. Now everybody had it, they was driving around. It was given up their freedoms for convenience now. Blobbing up the freeway for the black-ass pills. Somehow little Blobby was a growing rich. He was blah, 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 blah. It's Lincoln time. Now he was out of control, bitches came to defend. From blah 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 blah, soon there'd be no end. And his empire spread, it's a their surprise. Bobby being a growing to incredible size. So he's a blah 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 blah. And along came the teams, Dr. Buffy Stein. And he battled the blah, who had crossed the line. He was 50 feet tall, Dr. Seven O'Fear. I've got a sample of blah, I can read the centenaire. But it was too late. Blah was taking over the world. He wants your video. Yeah, he wants your dance. He wants your drive.
Ja, da waren wir wieder. Und das war der Release-Song zu OpenBSD 3.9. Am 1. Mai herausgegeben. Wie sich das gehört, findet ihr die Infos dazu auf der Homepage www.openbsd.org. Und ja, wir machen jetzt ein bisschen weiter und dann wird mich hier wahrscheinlich mal jemand zum Thema Urlaub in Amerika und wie ist Amerika eigentlich interviewen. We've got to work together. Come on. 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 We've got to work together. Come on.
Ja, guten Morgen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Rollenwechsel. Vom Gast werde ich zum Interviewer und der Interviewer von vorhin wird zum Gast für jetzt. Es dreht sich darum, dass Elmar ja neulich drüben auf der anderen Seite des großen Teichs war und dort die Hacker besucht hat und er uns jetzt gleich vielleicht ein bisschen einen Erfahrungsbericht geben wird, was er da erlebt hat, was so an den Amerikanern anders ist, also an den US-Amerikanern und ja, was es da allgemein so gibt, was man wissen sollte, wenn man darüber fährt. Wann warst du denn da erstmal? Fangen wir an.
Ich bin jetzt 3 Wochen wieder da. Also ich bin vor 8 Wochen rübergeflogen und vor 3 Wochen ungefähr wiedergekommen. 4 Wochen vielleicht auch schon. Also vor rund einem Monat war ich da.
Man hört ja in letzter Zeit eine ganze Menge darüber, dass das da drüben relativ wild ist, dass die seit 9/11 an den Grenzen ziemlich am Durchdrehen sind. Hast du da irgendwie was Besonderes erlebt? War das irgendwie seltsam, da über die Grenze zu kommen? Oder haben die dich so normal behandelt, wie von hier nach Spanien fliegen oder so?
Naja, das ist halt schon ein bisschen was anderes, als wenn man innerhalb von Europa fliegt, wo man dann vielleicht sich auch mal ein bisschen Spaß macht, die Jungs da so mal ein bisschen zu verarschen oder so. Das spart man sich an der amerikanischen Grenze. Also es wird einem auch von erfahrenen Amerikareisenden gesagt, dass die halt einen ohne Angabe von Gründen zurückschicken können, wahrscheinlich auch. Und dass die dann... Naja, es ist halt sowieso einfach. Also du kommst da rüber, du sitzt im Flugzeug, du kriegst einen Zettel unter die Nase gehalten, den musst du ausfüllen, bevor du darüber fliegst. Und so die 5. oder 6. Frage ist, möchten Sie einen terroristischen Anschlag in den Vereinigten Staaten von Amerika verüben?
Lass mich mal raten, ich weiß, was du angekreuzt hast.
Also ich habe mir sagen lassen, dass Leute, die Ja ankreuzen, direkt ohne Umwege zurückfliegen.
Aber die glauben dir, wenn du Nein ankreuzt.
Naja, also ich habe keine anderen Erfahrungen damit gemacht. Also mir haben sie es geglaubt. Im Wesentlichen ist es so, du hast da so ein paar Punkte. Und wenn du davon einen einzigen mit Ja ankreuzt, kannst du gleich wieder zurückfliegen. Den Zettel kann man im Netz überall angucken. Gibt es verschiedene Varianten von. Das ist so ein bisschen böse gesagt. Also ich finde es noch nicht mal gefühlte Sicherheit. Ich finde, das ist schon ein bisschen strange.
Habt ihr euch da ein bisschen drüber unterhalten auf dem Hinflug? Ich meine, ist das noch Gesprächsthema?
Ja, die Deutschen lachen halt drüber. Also halt gerade alle, die halt zum ersten Mal drüber fliegen. Und bei uns war halt eine Schulklasse noch dabei. Die sind so 5 oder 6 Sitze weiter vorne gewesen. Da haben die Lehrer dann ganz ernsthaft erklärt, dass man bitte überall Nein ankreuzt. Egal, was da steht. Und also Witze werden da schon drüber gemacht, bevor man da ist. Wenn man da ist, nicht mehr.
Offensichtlich hast du die Fragen ja alle richtig angekreuzt. Bist du dann reingelassen worden oder...
Ja, also du kommst dann halt aus dem Flugzeug, rennst erstmal gerade in New York stundenlang durch, also JFK, rennst erstmal stundenlang durch irgendwelche Gänge durch, bevor man da irgendwann hinkommt, und auf einmal kommt man um die Ecke und da steht erstmal eine Frau, die weist dann einzeln in der Rolltreppe ein, damit die Schlange nicht unten anfängt, über die Rolltreppe hinaus zu gehen. Und unten ist dann die große Schlange vorm Immigration Office. Und da steht man in einer Linie, sagt keinen Ton, macht keine Witze. Da laufen Leute rum, die für Europäer erstmal sehr erschreckend aussehen. Also die man so vielleicht mit, naja, die schlechten schwarzen Sheriffs aus der Fußgängerzone, die dann noch mit Kanone bewaffnet sind und sehr grimmig gucken. Also wirklich sogar unten in der Halle, wo wirklich kein Licht ist, steht dann so ein, so wie man ihn vorstellt, sich als Redneck-Bulle. So mit verspiegelter Sonnenbrille und so weiter. Unten in der Halle steht er da drin und guckt die Leute an. Aber ob das viel bringt, weiß ich auch nicht.
Das klingt erstmal nicht nach einem freundlichen Empfang. Leute lassen sich davon vermutlich eher nicht abschrecken. Wir hoffen jetzt, dass wir jetzt keine Anleitung für irgendwelche Leute geben. Wie komme ich am besten über die Grenze? Aber gut, du wolltest noch was sagen?
Ja, also das Interessante ist eigentlich, wenn man dann an der Grenze kontrolliert wird, wenn man dann dran ist am Immigration Office, also die wollen ja wirklich alles wissen, die wollten die Adresse wissen, wo ich untergebracht bin, die ich dann zum Glück auswendig wusste. Ich hatte dann halt auch gleich nochmal angeboten, mein Notebook anzumachen und nachzugucken, um dann festzustellen, dass sie weder eine Steckdose sind, die dann auch noch gar nicht mal einen 220 Volt haben. Und ja, dann wird man fotografiert mit einer ungefähr 6 Jahre alten Logitech Webcam. Also die Bildqualität will ich gar nicht sehen. Ich habe mir das Modell nicht aufgeschrieben. Aber da ist halt eine ultra schlechte Logitech Webcam, wo die halt Aufnahmen von dir machen. Und danach gibt's halt so klobige Fingerabdruckscanner. Infrarotsystem basiert.
Das heißt, die Amerikaner haben jetzt deine Fingerabdrücke.
Die Amerikaner haben meinen linken und meinen rechten Finger bei der Einreise eingelesen. Leider war es bei uns im Flugzeug sehr warm und ich saß sehr beengt zwischen zwei, was, naja, so wie man sich amerikanische Herren in einem gewissen Alter halt vorstellt, die halt um Thrombose fürchtend in den engen Sitzen da eingeklemmt sind, und man sitzt da halt so als, ich meine, die mich kennen, wissen, dass ich so ein Schmachthaken bin, sitzt man da dazwischen, und dann, um halbwegs vernünftig pennen zu können, habe ich dann halt die Arme unter meinen Achseln verschränkt und bin dann eingeschlafen. Und kurz vor der Landung bin ich dann wieder aufgewacht und habe dann halt mit Erschrecken an festgestellt, dass ich aussehe wie frisch aus der Badewanne. Zumindest an meinen Fingerkuppen. Ja, und also sagen wir es mal so, mein Computer, ich habe es dann mal ausprobiert, lässt mich mit solchen Fingern nicht rein. Also ich habe einen Windows-PC, wo, ich habe es jetzt erzählt, wo ein Fingerabdruckscanner dran ist. Ja, mit Linux kannst du mit den meisten Geräten immer so schlecht. Da gibt's eigentlich nur von Logitech die, von Siemens die ID-Maus, die unter Linux nur halbwegs vernünftig funktioniert. Das unter Windows geht dann halt dann doch schon mehr Hardware, insbesondere weil halt die einzige Infrarot-Hardware, die halt für den Otto-Normal-User verfügbar ist, der Fingerabdruckscanner von Microsoft ist. Also der kostet halt so ungefähr 25 Euro. Und den habe ich mir halt mal besorgt und dabei dann festgestellt, dass die Fingerabdruckqualität, wenn man frisch aus der Badewanne kommt, doch sehr leidet, um es mal höflich zu sagen.
Die Amerikaner haben dich damit aber reingelassen.
Naja, also ich meine, was sollen sie machen? Ich habe mir natürlich die Studien von Starbucks angeguckt und dabei dann den netten Hinweis gesehen, dass 3-5% der Bevölkerung eh keinen Fingerabdruck hat. Was mal ein Hinweis darauf ist, dass dieses Problem nicht nur ein- oder zweimal pro Flugzeug ausfällt. Also ich meine, im Flugzeug sitzen 270 Leute. 5% davon? Okay, sie haben das Problem häufiger. In jeder Schlange. Wenn 5% oder wenn es 3% der Bevölkerung sind, die dieses Problem haben, dann hast du das Problem mehrfach am Tag an deinem Flughafen. Und das ist halt einfach wieder so das Problem mit Sicherheit. Der keine Fingerabdrücke hat, der kommt halt, wird halt reingelassen, weil du kannst nicht jeden Tag pro Flugzeug 25 Leute nach Hause schicken, nur weil, sorry, ich bin Tischler, ich arbeite den ganzen Tag mit Holz, ich habe leider keine Fingerabdrücke. Und es gibt halt mehrere Berufsgruppen, die da halt benachteiligt sind. Und das sind halt auch so die Sachen, die man sich dann vielleicht mal überlegen kann. Also zum Beispiel habe ich mir sagen lassen von erfahrenen Leuten, dass die Leute, die verputzen, die Verputzer, die halt mit Kalk und Wasser viel arbeiten, die haben halt alle Fingerabdrücke wie Babypopos oder halt Leute, die viel mit Holz arbeiten. Gerade halt Tischler, Zimmerleute haben sehr interessante Fingerabdrücke.
Ich habe das gehört von Leuten, die in Felsen klettern. Sandstein ist da sehr beliebt.
Ja, genau sowas. Maurer, wo wir gerade bei Berufsgruppen sind. Maurer und Steinmetzer haben so gut wie gar keine Fingerabdrücke. Dann all die Leute, die sich regelmäßig mit der Kreissäge in die Finger reinsägen. Wie die Leute im Sägewerk und so. Also oder in Drehreihen, in überhaupt spanhebenden Verarbeitungsbereichen überall. Also man muss sich nur umgucken und einfach mal alle die Leute angucken, die man kennt und so sagen, darf ich mal ihre Finger sehen? Und da kommt man sehr schnell zu einer statistischen Erfassung, wo es halt einfach nicht geht.
Ich spüre so ganz langsam, wie mein Vertrauen in die Sicherheit dieses Verfahrens wächst und wächst. Ich kann mich vor Begeisterung fast kaum noch halten.
Naja, also als Student, als hoffentlich irgendwann mal angehender Akademiker oder sowas ähnliches, würde ich das natürlich auch versuchen, das auch zu betrachten und würde dann sagen, vielleicht ist da die Iris doch geeigneter, weil die nutzt sich im täglichen Arbeitsleben nicht ganz so stark ab wie der Fingerabdruck.
Es sei denn, man hängt sich mit seinem Auge an einem Nagel auf oder so etwas in der Art.
Ja. Also bei uns haben sie dann wirklich, als ich reingekommen bin, haben sie dann auch versucht, sie haben meine Finger gemessen. Ich musste meinen linken Finger mehrfach drauflegen. Und nach dem dritten Mal hat die junge Dame am Immigration Office dann halt mit den Ellenbogen gezuckt, mit den Schultern gezuckt, mich einmal meinen rechten Finger drauflegen lassen und dann war ich drin. Das ging dann auf einmal alles erstaunlich schnell.
Sehr schön, dann bist du wenigstens reingelassen worden.
Ja, das Reinlassen war dann, also nachdem ich erstmal drin war, ging das alles echt schnell. Also da war ich dann wirklich 10 Minuten später aus dem Flughafen raus. Da war ich sehr erstaunt. Nachdem ich kilometerlang da durchgelaufen bin, du kommst da raus, du kommst durch Immigration Office raus, direkt dahinter ist die Kofferausgabe. Du gehst aus der Kofferausgabe raus, dann ist so eine kleine Halle, da wird man, wenn man Glück hat, abgeholt oder nicht. Die ist aber auch wirklich mehr so die Größe von dem Regionalflughafen Darmstadt, stellt man sich die ungefähr vor. Das ist halt Passagier wirklich raus. Und dann kommst du raus und stehst in der Tiefgarage und es stehen ungefähr 1 Million Taxis vor dir. Die werden dann in so einem bestimmten System dann halt rangewunken, dann kriege ich meinen Zettel in die Hand gedrückt, wie viel das Taxi kosten wird und so weiter, damit die Leute, den ganzen Taxifahrer nicht bescheißen bei den ganzen armen Touris und so. Und ja, dann ist man halt drin.
Was war dein Eindruck von der Atmosphäre in der Stadt? Wie sind die Leute da drauf? Was geht da ab?
Also mein erster Eindruck war, weil ich halt auch am Anfang nicht in Manhattan war, ich war halt in Brooklyn, in der Nähe von Bushwick. Das ist nicht ganz so die exzellente Gegend, wie man sich das halt vorstellt. Also der Anteil an Schwarzen und Mexikanern in Bushwick ist halt in den Projects, die ja direkt um die Ecke waren, eher so 80-90% bis teilweise 95%. Ich bin halt auch mit dann Jacklet dann halt erstmal nachts durch die Gegend gelaufen und vom MacArthur aus, die haben halt alle gepennt dann und mich halt aufgemacht, Kamera genommen, ein bisschen durch die Gegend gelaufen, wie man das halt Tourist so tut. Und dann stand ich auf einmal in den Projects drin und war umgeben von Schwarzen. Und da habe ich auch schon überlegt, hat Amerika nicht so eine spannende Kriminalitätsstatistik? War das so schlau, hierher zu laufen? Und
bist du gefressen worden?
Nee, ich muss sagen, ich habe halt mich mit denen unterhalten und habe dann halt auch erzählt, was im Nachhinein mir gesagt worden ist, sogar ein großer Fehler ist, aber es hat die halt Leute ins, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie mir was Böses wollten und ich hatte halt zwar so ein Grummeln im Magen in dieser Situation, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die was Böses wollten, dass die einfach nur Langeweile hatten und da rumhängen. Und außerdem ist es sowieso so, wenn in Bushwick ein Weißer irgendwo steht und da stehen 6 Schwarze drumherum, kannst du dir sicher sein, dass selbst nachts um 3 innerhalb von 30 Sekunden ein Polizeiauto neben dir steht.
Sind da so viele Polizisten unterwegs?
Ja. Also, das ist kein Vergleich zu Deutschland. Das ist ein ganz Amerika und ein ganz New York ist das kein Vergleich zu Deutschland. Die Polizei in Amerika gibt sich sehr viel Mühe damit, Präsenz zu zeigen. Nicht wie hier, wo die halt mehr im Hintergrund tätig sind. In New York findet man allgemein auf S-Bahn, U-Bahn, überhaupt an öffentlichen Plätzen sehr viel Polizei nach meinem Ermessen. Die stehen aber wirklich häufig in der Gegend rum und kauen Donuts.
Steigert das dein Sicherheitsgefühl?
Ich gehöre natürlich nicht unbedingt zu den Leuten, die sagen, mein Sicherheitsgefühl wird gesteigert, wenn Polizisten in der Nähe sind. muss ich mal sagen, ich meine, ich komme aus Norddeutschland, ich zähle mich jetzt zwar nicht zu diesen Hardcore-Anti-Atomkraft-Jungs oder so, die sich wirklich Sorgen machen müssen, aber ja, ich hatte dort nicht unbedingt das Gefühl, mich wirklich gleich unsicher zu fühlen, und ich habe sogar festgestellt, dass die New Yorker Polizei sogar einzelne Funktionen hat, die echt ganz nett sind. Also jeder New Yorker Polizist hat einen großen roten Button auf der Knopf, da steht German Tourist drauf. Du gehst einfach auf die zu und erzählst, dass du, hi, I'm German Tourist from Germany, obviously. I'm just visiting New York and hey, New York is so great, I love the city. Und dann erzählen sie dir, dass in Wiesbaden stationiert gewesen sind und dass sie sowieso mal wieder länger nach Deutschland fahren sollten und ob das denn stimmt, dass wir in Deutschland keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen haben. Und ja, und ob das Reinheitsgebot wirklich 500 Jahre alt ist. Also das sind so die Fragen, die man dann, wenn man mit jemandem, der mit der Computerszene nichts zu tun hat, üblicherweise als erstes hört als Turin. Also how do you like it ist eigentlich die allererste Frage. Und dann, wenn die Leute irgendwann schon mal in Deutschland waren, wird das erzählt. Die meisten waren halt irgendwo stationiert. Da habe ich relativ viele getroffen. Und wir hatten dann halt auch, oder ich hatte dann halt auch Leute getroffen, die dann in einer Highschool mal Deutsch hatten und dann, indem man dann 4 Minuten Deutsch geübt hat, bevor man wieder ins Englische übergegangen ist. Und ja, das war eigentlich ganz lustig.
Okay, ich schlage vor, wir machen jetzt nochmal kurz ein bisschen Musikpause, damit unsere Kehlen nicht allzu staubig werden. Danach würde ich dich gerne nochmal kurz ein bisschen dazu fragen, was man denn jetzt so als Hacker in New York für Möglichkeiten hat, wenn man zum Beispiel eine Unterkunft sucht, wie man da wohnen kann, wie du gewohnt hast. Oder vielleicht auch einfach mal, wo man sich das letzte Stückchen Equipment noch besorgen könnte oder was allgemein da die Nerdkultur ausmacht. Gut, aber jetzt erstmal Musik.
Thank you.
Ja, hier sind wir wieder. Ich bin immer noch am Mikrofon und stelle Elmar Fragen zu seinem Leben, zu seinem kurzen Leben in New York, in Amerika und zu den Hackern dort. Elmar, du bist nun am Flughafen angekommen. Du bist weder am Flughafen verhaftet worden.
Ich bin auch gar nicht verhaftet worden.
Ja, auch die Polizisten haben dich da nicht verhaftet. Was macht ein einsamer kleiner Hacker, wenn er da auf der Straße steht und nicht weiß, wo er schlafen soll? Gibt es da irgendwie spezielle Orte?
Naja, ich war untergebracht, weil ich sie halt kennengelernt habe. Also ich habe bin darüber geflogen, weil ich halt auf dem Kongress Amerikaner und Amerikanerinnen und so weiter kennengelernt habe. Und die haben mich dann halt alle mal da eingeladen und ich war dann halt bei einigen von denen da untergebracht und zwar im Hacker Halfway House. Das Hacker Halfway House. Was ist das Hacker Halfway House? Das Hacker Halfway House ist der Ort in New York, wo früher 2600 die Partys nach den Treffen geschmissen hat. Also New York ist ja so im Prinzip der Hauptpunkt von 2600.
Das musst du vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer das mitbekommen haben.
Ich glaube schon, dass die meisten wissen das. Also in Amerika gibt es halt 2600, das ist eine Hackergruppe, die hat eine relativ hohe Ähnlichkeit im Vergleich zu den anderen amerikanischen Hackergruppen, zum CCC. Die sind halt auch so ein bisschen politisch und nicht nur technisch. Und die sind halt ins Leben gerufen worden, unter anderem von Emmanuel Goldstein, der halt in New York das Magazin Off the Hook und Off the Wall und Brain Damage macht, das macht Radio und Sachen. Und der halt auch noch das 2600 Magazine, das ein Printmagazin, rausgibt.
Und du bist also an diesem geschichtsträchtigen Ort untergekommen?
Ich war halt darin zum Glück eingeladen. Mir war das vorher gar nicht so bewusst. Also ich habe dann halt davon gehört, dass es ganz, ganz böser, geheimnisvoller, ominöser Ort ist und habe das halt dann als ein bisschen Fear-Making abgetan. Es war allerdings wirklich, muss ich sagen, sehr cool. Also ich bin dadurch halt auf die 2600 Hope Volunteers Meetings mitgegangen, habe da halt ein paar Leute mitgetroffen, die haben halt ähnliche Probleme wie wir, nicht die gleichen, aber halt auch nicht komplett andere. Ich habe halt eine etwas größere Party dann, die halt das Hacker-Hardware-Haus geschmissen hat, als ich da war, miterlebt, die sehr, sehr cool war, wo es halt eigentlich auch nur Hacker waren. Naja, und dann halt die Leute da in dem täglichen Umgang, das war schon ganz nett. Man muss sich das Haus vorstellen, das ist halt im Industriegebiet vor den Projects von Brooklyn. Das ist im zweiten Stock so ein altes Industriehaus aus 1900. Ja, das ist halt ein Holzfußboden, der dann über so 600 bis 800 Quadratmeter hat und da sind halt einzelne Lofts abgesperrt mit Rigipsplatten untereinander. Das heißt, wenn irgendwo was passiert in dem Ding, hört man es halt gleich überall. Und ja, für einen Deutschen, der schon mal einen Schraubenzieher in der Hand hatte und einen Akkuschrauber in der Hand hatte und sowas mit sowas grundsätzlich umgehen kann. Also es war sehr lustig. Ich bin dann halt darüber gekommen und habe erstmal sehr schnell, ich meine, der ein oder andere mag mich kennen und kann jetzt halt bestimmt bestätigen, dass diese Vorurteile voll passen. Also ich habe mir dann sehr schnell zum sauberen, fleißigen, gut organisierten Deutschen wurde mir dann immer gesagt, dass ich das halt so ein Inbild dafür wäre. Also, naja, ich bin da vorsichtig, aber ich habe halt schon mal ein paar Wandersgesellen da gehabt, bei uns in der Familie sind relativ viele Handwerker und das Loft dort ist halt von Nerds gebaut worden.
Die haben jetzt drei Wände mehr und die stehen auch noch gerade.
Nee, die Wände nicht, aber die haben halt Rigipswände und die werden dann halt so einen Metallrahmen eingebaut und diese Metallrahmen haben halt oben und unten ungefähr einen Zentimeter Spiel zur Decke und zum Boden. Und was ich halt erstmal gemacht habe, um das ganze Geräuschpegel da etwas einzudämmen, ist halt eine Flasche PU-Schaum besorgt und halt diesen Spalt erstmal zugespritzt.
Was mich ein bisschen mehr interessieren würde als der architektonische Innenausstatterrahmen dieses Hauses, wäre vielleicht, ich meine, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als wenn ich da hinkomme und da liegen überall die Cat5e-Kabel lang, es blinkt an jeder Ecke und an jedem Ende. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, da liegen wirklich überall Cat5e-Kabel. Das ganze Haus ist halt mit 10 Mbit verkabelt, komplett gehabt. Was eine interessante Topologie ist, gerade wenn man das Thema Switching schon mal, Sniffing schon mal gehört hat. Wo auch dort immer noch Leute drauf reinfallen, aber es ist wirklich allen bekannt und wird halt allen so gemacht. Also es ist halt sehr viel Technik da. Was für einen Deutschen auffällt, ist, dass die ein gewisses andere Einstellung zum Thema Energiekonsum haben. Die gesamte Wohnung ist eigentlich ohne Fenster. Also there's no windows in Hacker Halfway House. Es gibt halt an der Seite so eine Stelle, wo halt Licht reinkommt. Das ist halt in zwei Räumen gibt's halt Fenster, richtige Fenster. Also Fenster halt meine ich nicht nur, es kommt Licht rein, sondern man kann rausgucken.
Ansonsten haben sie Milchglas.
Ja, das ist mehr so Milchglas und Glasbausteine, die man hat. Das heißt, kommt von irgendwo ein diffuses Licht her tagsüber und halt die gesamte Beleuchtung, da ist halt aufgepimpt worden. Und das gesamte Hacker-Hardware-Haus wird halt mit Christbaumkerzenketten beleuchtet, die ja eine anerkannt hohe Energieeffizienz haben. Und die haben dann halt dann so da 15 bis 18 Ketten verbaut, die 24/7 an sind.
Wie viele Leute wohnen da eigentlich in diesem Haus?
5. Also nur mal so eine...
Wir sind 3 Ketten pro Person.
Ja, ja. Wir sind nachher irgendwann zu einer Con gefahren und waren dann wirklich mehrere Tage nicht im Haus. Und die sind halt alle aus dem Haus rausgegangen. Ich so, wollen wir das Licht ausschalten? Und die Computer runterfahren? Ich meine, wir sind jetzt 4 Tage nicht da. Und die so, oh, you with your strange European ideas. Okay, we will do this to save the world. Also, Energiesparen, und das ist schon eher alternativere Kultur, wo ich da untergebracht habe. Energiesparen ist eine Sache, das liegt dem gemeinen Amerikaner halt mal echt gar nicht.
Wie können die sich das leisten? Also hierzulande wäre die Energierechnung horrend.
Die Energierechnung ist horrend. Die Energierechnung des Hack-Halfway-Haus beträgt ungefähr $1,500 jeden Monat und es ist auch nicht immer so ganz hundertprozentig sicher, wie die denn jetzt gerade bezahlt wird.
Aber du hast dich jetzt nicht hingestellt und die Leute zum Energiesparen angeregt.
Doch.
Erfolgreich?
Ich glaube schon. Also das sind halt einfach so ein paar Sachen gewesen. Ich bin halt am ersten Nacht Jetlag gehabt, halt ein bisschen länger wach geblieben als die anderen, bin halt pennen gegangen und wie sich's halt gehört, wenn man ins Pennen geht, man macht das Licht aus.
Vielleicht hast du denen vorgerechnet, wie viele USB-Sticks, MP3-Player oder sonstige Gadgets sie sich kaufen können.
Ja, also allein mal diesen Gedanken zu Ende führen, man macht das Licht aus. Die haben 3 Tage gebraucht, bis die ganzen Dinger wieder gefunden hatten, wie sie das Licht wieder einschalten. Weil die nie benutzt haben. Und das war echt lustig. Da ist eine Lampe, die brennt nicht. Warum brennt die nicht? Vor allen Dingen, das halt, diese Lampen haben dann halt, da sind halt 1000 von Lampen aufgehängt und die hängen dann über 25.000 Mehrfachstecker an den ganzen Leitungen. Also die haben halt auch 110 Volt und die dürfen halt über 110 Volt üblicherweise 15 Ampere drüber jagen. Also ich meine, wir sind halt 220 Volt 16 Ampere, da kommt halt ein bisschen mehr Leistung rüber als 115 Volt 15 Ampere. Da, naja, kannst dir vorstellen, es gibt viele Steckdosen, viele Sicherungen, die da halt angezapft werden. Dann halt, also Computer nie runtergefahren, jeder hat ein Notebook, der läuft durch, klar ist bei mir auch so, aber jeder hat noch einen Desktop, der läuft auch durch.
Ich habe vorhin gesehen, wie du dein Notebook hochgefahren hast.
Ja, das ist aber, weil der Akku zwischendurch alle war. Ja, also dieser ganze Energieverbrauch ist total unglaublich. Also auch so die ganzen LKWs, Sprinter, UPS, Paketdienste, die haben halt alle irgendwelche Karren, die sehen genauso aus wie sie, wie bei uns. Dann setzen die Jungs sich rein, drehen Schlüssel um und du hörst erstmal einen V8-Benzinmotor. Und die ganzen Zulieferer, die ganzen kleineren LKWs fahren dort alle mit Benziner. Und das wird teilweise von den Städten sogar gefördert, weil Benziner sind ja sauberer als Diesel.
Das dürfte trotzdem sehr seltsam riechen da in den Städten, oder?
Das geht eigentlich. Also New York ist sehr windig, deswegen fällt das nicht auf. Also da bläst es sowieso immer in den, oder es ist während der Zeit, wo ich da war, hat es halt sehr zwischen in den Straßengassen geblasen. Also ein Gestank ist mir da gar nicht aufgefallen. Es war halt meistens eher windig und ja.
Hat das Hacker-Halfway-House eigentlich Probleme mit der Polizei, wo du es vorhin erwähnt hast?
Die Polizei ist direkt auf der Rückseite des Hacker-Halfway-Houses. Mit der Polizei haben sie keine Probleme. Es gab da mal so ein paar Zwischenfälle, aber ja. Also die Polizei taucht halt regelmäßig auf, wenn Partys da sind. Aber das ist sowieso was anderes in Amerika. Also man hört immer von deren Partys, ja, nowhere where the party until the police came. Ja, das ist normal da. Die kommen auch teilweise auch schon um 10.
Gut. Nochmal vielleicht was ganz anderes. Du hast dir dann vielleicht irgendwie, also was, du hast jetzt eine Unterkunft gefunden, läufst jetzt durch die Stadt und stellst fest, dass dir der dollar wichtiges Item einfach mal fehlt. Wie ist das mit der Beschaffung in New York? Ich bin in Shanghai, bin ich über riesige, coole Elektronikläden gekommen, also Tempel von 7 Etagen, auf denen, ich weiß nicht, 100 oder so kleine Klitschen standen, die alle irgendwie allen möglichen Computerkrams verkauft haben. Gibt es in New York ähnliche Einrichtungen?
Also es gibt Art Chinatown, da rennt man halt durch die Gegend, da gibt's halt wirklich, also selbst die Leute im Hacker-Halfway-House hatten halt nicht ihren festen Laden in Chinatown, weil A, die Läden sehr schnell verschwinden und wieder aufmachen und B, das Inventar, was die Läden anbieten, sich sehr schnell ändern kann. Also es kann halt wirklich sein, dass du halt gestern da noch deine Handys gekauft hast, in 2 Wochen kaufst du Computer da und in 4 Wochen gibt's da Obst.
Fallen da die Handys vom LKW und die müssen sich deswegen ein bisschen schneller umorientieren?
Nee, also ich habe keine Ahnung. Ich vermute mehr, dass es so irgendwie, also wir hatten so eine Situation, wir haben halt eine Serialata PCI-Karte gesucht und sind halt durch Chinatown gelaufen und dann wirklich mal irgendwann so, Crap! Last week there was a hardware store here, now we have a vegetable store. Und das ist halt schon relativ lustig. Und so wurde ihm halt, dann hat er halt versucht, mit dem Chinesen Englisch zu sprechen. Die sprechen auch gar nicht so schlecht Englisch, im Gegensatz zu den Italienern und den Mexikanern da. Und naja, der hat halt dann gesagt, ja, ich habe halt bis letzte Woche habe ich halt Hardware verkauft, aber die ist halt schlecht gegangen und ein Onkel von mir hat gesagt, Obst geht gut und dann hat er halt auf Obst umgestellt. Das ist unglaublich, das geht also richtig, 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 richtig schnell. Marktwirtschaft und Zeitraffer hast du da in Chinatown. Ja, und dann gibt's eine Alternative, JMP heißt der, glaube ich, weiß es gar nicht. Es gibt halt einen richtig fetten Hardware-Laden mitten in New York. Der ist auch in der Nähe von der City Hall, also vom Rathaus. Und das ist wieder, der wird halt auch von Leuten eigenes Volkes betrieben, das sind halt dann komplett Juden. also komplett in schwarz-weiß gekleidet mit Cappy oben drauf und Locken dran. Also richtig Leute, die halt in Deutschland ein seltener Anblick, aber Leute, die halt richtig sehr deutlich machen, dass sie halt von ihrer Kleidung und von ihrer Kultur, dass es Juden sind.
Deswegen hast du sie erkannt, nehme ich an.
Deswegen habe ich sie erkannt. Es wurde mir gesagt, also es gibt viele Läden so. Da sind wirklich diese 100% der Leute, die dort arbeiten, außer den Mexikanern, die ganze Hardware, die Plastiktüten eintüten am Ende, sind alle Juden. Und es gibt da relativ viele Läden. Wir hatten unser Auto zum Beispiel auch von solchen Leuten gemietet. Nur es wurde mir halt gesagt, dass im Vergleich zu anderen Volksgruppen, die halt schon noch verhältnismäßig vertrauenswürdig sind.
Haben die da sowas wie ein Rassismusproblem? Ich meine, wenn die so deutlich hervortreten, ist das, also du redest von Chinatown, ist dann wohl irgendwie streng getrennt dort, oder?
Also dort passiert eigentlich das, was bei uns immer gesagt wird, was wir ja nicht haben wollen bei der Integration, nämlich, dass es da Subkulturen gibt. Nichtsdestotrotz ist die Integration aus meiner, also Subkulturen in der Form, wie halt das angesprochene Chinatown, wie halt früher das etwas bekanntere Little Italy, als die große Einwanderungswelle halt noch aus Irland, aus Italien kam, dann, gibt es halt, ja, es gibt dort in New York, das ist eine Spezialität von New York, das ist im Rest von Amerika nicht so. Es gibt halt in New York sehr viele Juden, die halt auch kulturell und ladenstechnisch, also Einkaufsmöglichkeiten halt dort auffallen. Ein Rassismusproblem gegen die habe ich nicht so wirklich gesehen. Also es gibt ein Rassismus und Problem, zumindest behaupte ich das mal, zwischen den verschiedenen Hautfarben. Aber nicht wirklich zwischen den... Also selbst mit den Hautfarben wäre ich da ein bisschen vorsichtig, weil also es gibt ein Rassismusproblem mit Mexikanern. Aber A, die Zahl der Mexikaner in New York hat sich halt drastisch erhöht in der letzten Zeit. Also das ist halt kein Problem dabei. Aber die sind halt sehr auffallend und sprechen nicht sonderlich gut Englisch. Und das ist wirklich, da sind die Leute wirklich abfällig gegenüber. Aber so Rassismus, wie man das bei uns so mit Gewalt und so weiter gesehen hat, habe ich da irgendwie nicht groß mitgekriegt.
Ja, ich wollte jetzt noch was anderes fragen, und zwar, als wir dich letztens hier live in der Sendung haben aus New York, da warst du kurz davor auf eine Con zu fahren. Ich weiß gar nicht, was für eine Con das war. Erzähl mal vielleicht ein bisschen darüber was.
Da wollte ich nachher noch was von uns erzählen.
Aha. Ja, ich würde sagen, das verschieben wir einfach mal auf gleich, dann können wir jetzt noch ein bisschen Musik hören, sonst haben die Leute gleich Blasen in den Ohren.
Ja. We'll be right back.
We'll be right back.
Wir haben natürlich eben noch mal ein bisschen weiter geredet, während die Regler unten waren. Elmar wollte noch einen Kommentar zur Energie abgeben. Wir werden hier langsam zu so einer Art Öko-Sendung, aber das macht erstmal nichts. Elmar, genau, was hattest du zu dem Thema noch beizutragen?
Naja, es ist halt alles sehr auffällig, dass die alle sehr viel Energie verbrauchen. Das kann man halt mal negativ sehen, das sind halt voll die Umweltschweine. Man kann das aber auch positiv sehen, weil ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass man die ganzen Amerikaner nämlich ungefähr auf europäischen Energieverbrauch runterkriegt.
Das heißt, man spart eine ganze Menge global gesehen.
Ja, also sparen kann man da ganz viel. Also es gibt zum Beispiel auf meiner Webseite, wer von euch im Channel Zera da ist, der hat die URL gerade gesehen. Da gibt es an einer Stelle ein Foto, wo man den Serverraum im Hacker-Haus halt sieht. Und das ist halt nicht so ein normaler ebenerdiger Raum, sondern es ist halt in einem Raum im Prinzip so ein Zwischenboden, der eingesetzt ist. Und oben unter der Decke sind die Server untergebracht. Da gehen ganz viele Stromleitungen hin und da ist halt eine Stelle, es fließt auch genau null Luft ab da und da sind halt dann die ganzen Server untergebracht. Da oben ist natürlich eine brütende Temperatur und das ist also, da sind halt ein paar tausend Watt, die da halt an den Computern verbraten werden und da überlegt man sich ja, wie löst man dieses Problem der zu hohen Rechnertemperaturen an dieser Stelle?
Man könnte mehr Energie verbrauchen, indem man eine Klimaanlage, einen Ventilator oder so dahin stellt.
Genau, man baut eine Klimaanlage ein. Und die pustet halt auf die warme Luft die kalte Luft drauf. Das ist so ungefähr das Konzept. Und ich bin mir sicher, dass halt gerade an solchen Stellen kleine Änderungen einfach nur in der Luftführung warme Abluft abführen und nicht unbedingt gleich kalte Luft rauswerfen, sondern die kalte Luft wieder lieber in die Wohnung werfen und diese Luft aus der Wohnung dann zum Kühlen der Computer verwenden. Solche Sachen da zu bauen ist kann an vielen, vielen, vielen Stellen den Energieverbrauch deutlich reduzieren. Oder Diesel in die ganzen Minivans halt packen, oder nicht Minivans, in die ganzen Transporter packen, mit denen die ganzen Paketdienste durch die Gegend fahren. Und also überhaupt geringerer Spritverbrauch und so weiter. Man muss halt einfach mal sehen, es ist alles sehr kurzfristig realisierbar. Von daher sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja, Fahrverbote haben sie gerade in Darmstadt realisiert. Fahrverbote für LKWs von, ich weiß nicht, für bestimmte Uhrzeiten, für die Innenstadt oder sowas. Ich
fahre da irgendwie mal vorbei. Wegen LKWs, ach so. Ich dachte schon, du bist jetzt der Meinung, dass hier Speeding-Tickets oder so aufgrund von Ökokosten größer
ach teilt. Nee. Das muss nicht gerade sein. Ansonsten, neben Energie, was gibt es da sonst noch für Themen? Was für Hackerkulturen sind da quasi unterwegs? Gibt es irgendwelche Treffpunkte, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn ich da jetzt morgen hinfahre?
Also, was halt erstmal noch auffallend ist zum ähnlichen Thema, ist halt Internet. Sehr, sehr, sehr teuer in Amerika. Also Hacker-Hardware-Haus
zahlt... Wird ähnlich viel gebraucht? Natürlich.
Ja, ja. Aber im Hacker-Hardware-Haus liegt halt eine T1, weil was anderes Dickes gibt's da nicht. Und die kostet dann dich halt auch gleich mal so rund $600 im Monat. Und das sind halt einfach nur 1,5 Mbit. Und DSL lebt ja so ein bisschen davon, dass die Kabel eigentlich besser sind, als sie zum Telefonieren sein müssten. Das hast du in Amerika nicht, weil die Kabel da 50 Jahre früher oder 30 Jahre früher reingekommen sind, weil diese sehr starke Verbreitung vom Telefon dort einfach deutlich früher war und die deswegen halt mehr Cable Crap da in der Gegend rumliegen haben. Und es gibt halt auch nicht so unbedingt eine Webseite, wo du nachgucken kannst, ob dein Haus DSL-fähig ist. Da kannst du dir halt für Geld jemanden kommen lassen. Der misst das durch. Wenn du Glück hast, kannst du halt DSL kriegen. Wenn du Pech hast, kannst du kein DSL kriegen. Die Ortsvermittlungsstellen in New York sind eigentlich alle DSL-fähig. Trotzdem sind nur ungefähr, würde ich mal sagen, 30%, vielleicht sogar weniger der Haushalte DSL versorgbar, weil die Kabelqualität einfach total scheiße ist. Weil die halt auch so einen Dreck machen, was man in dem Haushalt auch sieht, wie das gesamte Haus, alle Telefonleitungen des gesamten Hauses haben einen gemeinsamen Nullleiter. Wenn du da diese Bedingungen hast, kannst du DSL gleich mal komplett vergessen. Das heißt, du hast halt einen Nullleiter, geht auf alle Etagen und jede Etage hat dann noch eine eigene zweite Leitung.
Ja gut, solange das innerhalb eines Hauses bleibt, kann man das vielleicht noch so ein bisschen abändern, oder?
Ja, aber wenn du versuchst, an diesen verschiedenen Stellen dann DSL abzugreifen, spannend. Das funktioniert nicht mehr so ganz. Und das führt halt dazu, dass sehr viele Amerikaner entweder mit Modem unterwegs sind oder halt die verhältnismäßig teure T1 da liegen haben, die halt dort viel, viel weiter verbreitet ist als hier. Also ich kenne keinen einzigen privaten Menschen, der hier eine T1 liegen hat und da drüben waren das echt einige, weil halt DSL geht halt ganz oft nicht.
Mir fällt spontan gerade auch keiner mehr ein. Ja, du warst trotzdem noch in anderen Gegenden unterwegs. Dazu wollte ich dich eigentlich fragen. Was gibt es da für Orte, Szenenlokale, was auch immer, was man da mal gesehen haben muss?
Also wer halt drüben ist und wo es halt gerade passt, erster Freitag ist halt das 2600 Meeting, was ja in eigentlich allen Städten, wo es 2600 gibt, zur gleichen Zeit ist. Die treffen sich halt in so einem Foyer von so einem Hochhaus. was halt erstmal sehr lustig aussieht. Ich meine, nach 5 Tagen von New York hat man sich an Hochhäuser gewöhnt. Da ist man dann nicht mehr ganz so leicht zu beeindrucken von. Da muss dann schon ein ganz großes Hochhaus kommen. Aber man trifft sich halt am meisten in so einem Foyer von einem Hochhaus. Also nicht wie hier beim Chaos Computer Club, wo man irgendwo seine Räume hätte. Also ich meine, der Chaos Computer Club New York, sowas Vergleichbares wie zum Beispiel, ich würde mal sagen, als Vergleich Berlin. Die Berliner treffen sich ja auch nicht im Sony-Gebäude, sondern die haben halt ihre eigenen Räume und sowas gibt's halt in Amerika nicht. Also es gibt halt keine lokale Hackerverbindung in Amerika, die so was wie einen festen Raum wie den CCCB oder wie vielleicht auch die Seabase, die ja nicht ganz CCC, aber sowas ähnliches ist, oder wie der C4 in Köln oder so, das gibt's da alles gar nicht.
Gut. Ja, zumindest in Darmstadt haben wir auch noch keinen Raum an sich. Also außer jetzt mal gerade diesen hier für 3 Stunden. Du warst dann selber auch noch mal ein bisschen unterwegs da auf einer Konferenz oder einer anderen Konferenz?
Ja, ich bin dann, weil das ganze Haus gefahren ist, mit zur Noticon gefahren. Das ist eine Konferenz in Cleveland. Und das war eigentlich eine echt spaßige Aktion. Also vom Abholen des Pickups irgendwo in New Jersey.
Wie weit war da die Strecke?
Also wir haben den, also zur Noticon sind es 800 Kilometer, ungefähr 700 Kilometer gewesen, 700 bis 800 Kilometer bei Tempo 90. Und vorher den Van haben wir halt, damit es ein bisschen günstiger ist, ungefähr 80 Kilometer außerhalb von New York gemietet und sind dann halt erstmal damit zurückgefahren. Das war halt sehr lustig, weil ich als Europäer darauf bestanden habe, dass wir den Zug nehmen.
Ich sehe schon, du hast die Ökobilanz Amerikas nachhaltig verändert.
Ja, als ich diese Story den ganzen Amerikanern, die ich dann auf der Con kennengelernt habe, erzählt habe, war das immer die Situation, wo die Leute angefangen haben zu grinsen und so. Yeah, well, you need to know, well, this is America, we don't travel by trains. Und das stimmt. Also ich meine, ich habe herausgefunden, warum. Also wenn die Züge in Deutschland so wären, würde ich da auch nicht mitfahren. Aber soll sich nie wieder in Deutschland jemand über die deutsche Eisenbahn beschweren? Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht.
Sind die dreckig oder einfach nur unpünktlich?
Nein, also du musst es so vorstellen, es gibt ja in Amerika verschiedene Eisenbahngesellschaften. Und bei den Fluggesellschaften gibt es halt eine Webseite, da wirfst du deinen Startflugpunkt rein, deinen Zielflugpunkt und dann sagt er dir, mit wem du fliegen musst, auch zwischendurch, wenn du Gesellschaft wechselst oder so. Also wenn du in Amerika mit der Eisenbahn fahren willst und du nicht innerhalb von einer Gesellschaft bist, dann ist das Erste, was du herausfindest, wo will ich ungefähr hin und wo könnten die Umsteigebahnhöfe sein. Und dann suchst du die auf den Webseiten der einzelnen Eisenbahngesellschaften, die jeweils Strecke von Umsteigesteigpunkt zu Umsteigesteigpunkt. Wirklich so. Und die sind echt grottenschlecht, die Webseiten. Also so die Webseite der Deutschen Bahn ist so geil, das habe ich erst gemerkt in Amerika. Ich so, Mann, was denn das für ein Dreck hier? Das gibt's ja wohl gar nicht. Also kein Wunder, dass das kein Mensch benutzt.
An solche Zustände erinnere ich mich, glaube ich, von vor 10 Jahren europaweit oder sowas. Selbst da war die Deutsche Bahn ja schon noch relativ einfach zu benutzen.
Ja, das ist halt überhaupt kein Vergleich. Und dann fährst du halt in New York los, fährst bis zum Umsteigebahnhof und dann steigst du da aus und kaufst du eine neue Fahrkarte, weil du hast keine Möglichkeit in New York, dir eine Fahrkarte, die durchgeht bis zum Zielort, geht, zu kaufen. Das geht nicht. Also die einzige Möglichkeit ist halt, dass du mit Amtrak fährst, die halt gerade um die großen Ballungsgebieten drumherum, die machen halt eher so die Langstreckenzüge. Und diese kurze Mittelstrecken, also ich meine so 200 Kilometer ist in Amerika halt einfach ein Kurzstreckenzug. Und ich meine, es ist in Deutschland ja eigentlich auch nicht wirklich anders. Und die ganzen Eisenbahnen, die halt, wo du halt NJ Transit, also New Jersey Transit sind wir dann gefahren und dann noch irgendeine Muckelbahn, keine Ahnung. Und also die Wagen sind schon halt alle neu, aber die sind sehr rustikal, würde ich mal sagen. Also so bequeme Sitze wie der Deutschen Bahn oder sowas wie ein InDesign oder so gibt's das nicht. Das ist halt das gebogene Aluminium und da sind die Sitze drauf geballert.
Aber das, noch das gepolstert. War's.
Ja, die Sitze sind gepolstert, aber du glaubst, brauchst mal nicht glauben, dass die Wände gestrichen werden oder so. Das ist da teilweise blanke Aluminium. Also das ist wie nicht nötig. Damit können wir kein Geld verdienen, damit können wir keine Leute, also so wie in Deutschland, so Steckdosen, hallo, kannst du voll vergessen.
Gut, aber du bist dann trotzdem irgendwann mal angekommen bei der Konferenz in Cleveland. Was war das und was ist da abgegangen? Was waren die Themen? Was war am interessantesten?
Das war, also ich habe halt, oder um es anders zu sagen, also einer der Hauptunterschiede zwischen der europäischen und der amerikanischen Hackerszene ist meiner Meinung nach halt deren Events. Also die haben halt wesentlich mehr Events als wir, die haben halt eine wesentlich stärkere Eventkultur als wir, weil die halt solche regelmäßigen Sachen wie feste Räume nicht haben. Also bei denen gibt's halt die Events in wesentlich kürzeren Abständen. Und da wird dann halt auch immer drum gebeten, ob könnte nicht noch irgendwer hier was machen und so weiter. Es gibt halt auch viele bekanntere. Nordicon ist nicht ganz so groß. Da sind dann so ungefähr 300 Leute. 200-300 Leute. Das ist Easter Hack Größe. Das ist aber einfach mal... Also das ist so ein Geheimtreffen gewesen. Da sind sehr viele Leute gewesen, die man vielleicht so vom Hörensagen mal kennt. So die Schmoo Group und ja, andere. Ich habe halt Leute kennengelernt, die DEFCON organisieren. Und Jason Scott, der hat diese BBS Documentary gemacht. Viele, viele, viele Leute. Also ich war halt der Einzige, der off-Continent war da, was schon für einen kleinen gewissen Exotenstatus gesorgt hat. Also ungefähr jeder Zweite auf der ganzen Konferenz wollte sich irgendwann mal kurz mit mir unterhalten, was ganz nett war. Also du hast halt einfach nach 20 Minuten aufgegeben, dir auch nur ansatzweise noch einen Namen zu merken. Weil das ging einfach nicht mehr.
Konntest du verhindern, auf entsetzlich vielen Fotos abgebildet zu werden?
Ich bin auf dem einen oder anderen Foto auch drauf, ja. Das hat halt auch damit angefangen, dass wir im Hackerfreihaus hat halt einer kurz vor der Con eine Freundin kennengekriegt, also so zum ersten Mal in seinem Leben eine richtige Freundin, 2 Tage vorher. Und die hat ihm halt erzählt, dass sie vorhat, für das gesamte Wochenende vermutlich eher so den ganzen Tag im Bett zu liegen, was halt dann dazu geführt hat, dass er eine Stunde vor der Abfahrt gesagt hat, ich glaube, ich kann nicht mit, mir ist schlecht und so. Und der sollte einen Vortrag halten. Wir haben dann halt auf der Hinfahrt mit dem Organizer telefoniert, Binan kannte den, und hat ihm gesagt, ja, hier, der hat abgesagt, aber wir könnten dir vorbringen, wir könnten hier einen Vortrag halten. Und dann habe ich halt den Slot gekriegt, dann haben sie noch ein bisschen, oder mit Benign Punk habe ich dann zusammen einen Slot gekriegt über einen Unterschied zwischen der europäischen und der amerikanischen Hackerkultur. Wir haben uns halt 5 Wochen lang über quasi gar nichts anderes unterhalten. Ich habe halt in New York fast ausschließlich unter Hackern unterwegs gewesen. Und das war eigentlich, also wir sind dann noch ein bisschen geschiftet worden, wir sind dann gleich direkt hinter die Öffnungsveranstaltung gelegt worden, direkt im großen Saal. Mit dem Ergebnis, dass halt irgendwie alle sitzen geblieben sind und wir halt gerade für die Uhrzeit, ich meine, es war die erste Veranstaltung nach der Öffnungsveranstaltung, ein sehr großes Publikum hatten. Auch, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, sehr interessante Leute. Also da waren richtig krasse Leute dabei. Ein paar von denen kommen vielleicht auch rüber. Und wenn du halt dann da dann 1 Stunden Vortrag gehalten hast, dabei zusammen mit Binan jeweils einen Hack-Up-Shore getrunken hast, was du dir mitgebracht hast, weil man muss ja, also es ist halt so ein bisschen Tradition, die trinken Alkohol. In Amerika ist es verboten, in diesen Cons Alkohol zu trinken. Die einzige Ausnahme, die das Gesetz vorsieht, ist, dass der Referent Alkohol trinken darf. Warum auch immer, frag mich nicht. Aber dem Referent ist es erlaubt, Alkohol zu trinken. Und deswegen machen das dann halt da alle. Ne? Also Seth Hardy, der hat ja auf dem Kongress, hat er das halt mal, da haben ja viele so geguckt, so, da steht da vorne, säuft eine Flasche Tequila, weil in Deutschland kann halt jeder trinken. Also kratzt halt keinen, wenn du da im BTC dein Bier schlürfst oder so. Aber das geht da nicht. Und du kannst halt während der gesamten Con unten darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Du siehst da halt auch keinen mit Alkohol. Was halt dann ist, weil das ja alles in Hotelzimmern ist, dann, dass halt du dir mit, in unserem Fall, wir waren 15 Leute, wir haben uns mit 15 Leuten 2 Hotelzimmer mit jeweils 2 großen Doppelzimmern gemietet. Mit 2 großen Doppelbetten gemietet. Dazwischen war eine Verbindungstür, die wurde aufgemacht. Dann sind wir in den Supermarkt gefahren, haben für ein paar $100 Alkohol gekauft, haben den in die Badewanne geschmissen, haben sämtliche Eismaschinen im ganzen Hotel leer gemacht mit großen Eimern. Also in dem Feuerlöscher stand da immer so ein komischer Eimer. Und dann haben wir uns immer den ganzen Eimer von den Feuerlöschern zusammen geklaut und haben die voller Eis gemacht, die Badewanne voller Eis gekippt. Und da ging es dann halt gerade für deutsche Con-Verhältnisse richtig, richtig, richtig zur Sache mit dem Alkohol. Also da wurde richtig gut gesoffen dann danach. Das ist bei uns beim Kongress oder so total unüblich, dass wirklich nicht nur, also dass halt wirklich ungefähr 20% der gesamten Con-Mannschaft sich so dermaßen betrinkt, dass sie teilweise noch nicht mehr wissen, in welchem Zimmer sie liegen. Und dass sie halt reihenweise runterlaufen zur Rezeption nachts um 3:30. In welchem Zimmer bin ich untergebracht? Could you tell me my room number?
Was für, um mal vielleicht wieder von dem Alkohol wegzukommen. Gibt es
der Alkohol ist ein sehr prägendes Element der Con, habe ich da festgestellt.
Das scheint auch ein großer Unterschied zu sein. Aber gibt es da noch andere Unterschiede, thematische Unterschiede zum Beispiel zwischen den deutschen Cons und den amerikanischen?
Also die Notte-Con war halt, sie hatte halt sehr viele Spaßsachen. Wir haben bei uns halt das Hacker Jeopardy, was es halt auf der Notticon nicht gab, was es aber gelegentlich normalerweise auf Hope und Defcon oder so durchaus gibt. Die hatten dann mehrere Sachen. Die hatten einmal einen Paketwettbewerb, der hieß Anything But Ethernet. Da ging es halt darum, auf irgendeine Art und Weise Daten zu transportieren. Also zum Beispiel sich mit Farbe Buchstaben auf den nackten Oberkörper zu malen und den durch Andrücken an den jeweils nächsten weiterzureichen und das über 5 Stationen halten. Also muss man halt auch ein bisschen mit großzügig Farbe umgehen am Anfang, damit am Ende noch was ankommt. Und da gab's Flaggensachen, da haben die ein Datenübertragungssystem auf Lichtbasis mit Lego-Figuren gebaut, mit Lego-Figuren gebaut. Und lauter solchen abgeknallten Sachen. Eine Datenübertragungsbasis mit einer Modelleisenbahn, wo halt mit sehr geringer Geschwindigkeit, aber dann halt wirklich Daten übertragen worden, das hat funktioniert. Das war schon echt, echt cool.
Eine Art Tokenbus oder was haben die da mit der Eisenbahn gebaut?
Ja, so ungefähr in Saat. Ja, genau. Es war ein Tokenring im Prinzip. Die Eisenbahn ist dann immer im Kreis gefahren. Was dann noch gab, war, oh Gott, wie hieß denn das? Da gab es so eine Fun-Veranstaltung. Da durfte man sich halt im Prinzip letztlich zum Horst machen und es durfte nichts mit dem Computer zu tun haben. Also Bruce von der Schmull Group hat sich dann $1.50 in 10-Cent-Stöcke in die Nase gesteckt und sie nicht wieder rausgekriegt. Ein paar andere haben Stepptanz vorgeführt. Irgendwer hat mit der Trompete rumgeblasen. Also alles Mögliche. Der Selbstbloßstellung sind da keine Grenzen gesetzt.
Aber du bist da nicht wieder irgendwie aufgefallen, weil du revolutionäre deutsche Ideen wie Ernsthaftigkeit bei der Sache oder sowas als neue Prämisse vorgeschlagen hast?
Nö, ich habe mich da eigentlich prima amüsiert und habe mir das mal angeguckt, wie die Amis dann zu machen. Ich wollte ja nicht irgendwie. Also ich meine, ich bin ja sowieso einer, der ein bisschen mehr regnet. Meinem Channel wird es tatsächlich die Zustimmung zu geben.
Ich kann das von hier aus nicht sehen.
Aber ich habe mich da auf der Notticon eigentlich etwas versucht, ein bisschen mehr zurückzuhalten. Das war sowieso so, dass Leute zum Reden genug da waren, weil sehr, sehr, sehr viele Leute mit dir reden wollten. Das ist schon wirklich sehr krass gewesen.
Ja, hast du sonst noch besondere Bemerkungen? Ansonsten
machen ja, wir erstmal eine kurze Pause. Was halt lustig war auf der Hinfahrt, wir sind halt zweimal von der Polizei angehalten worden. Also es war halt so ein 15-Seater, so ein Prinzip Sprinter, muss man sich vorstellen, mit 15 Sitzplätzen drin, den ich halt mit meinem deutschen rosa Führerschein auch gleich gefahren bin. Das erste Mal sind wir angehalten worden, weil wir nachts um 4 bei irgendeiner Fastfood-Kette vor der Tür gestanden haben und festgestellt haben, dass sie doch zugemacht hat. Es standen sofort 2 Polizeiautos hinter uns, weil dieser Laden in der letzten Woche 3-mal eingebrochen worden ist. Aber ja, die haben sich dann doch sehr schnell davon überzeugen lassen, dass wir nicht aus Europa rüber geflogen kommen, um in deren Fastfood-Läden einzubrechen. Eigentlich wollten wir nur aufs Klo, aber naja, ist auch gut. Und das andere Mal sind wir halt angehalten worden und bin ich halt gefahren, weil ich einen Blinker nicht gesetzt habe und habe dann dem Polizisten mal einen rosa Lappen rausgehalten. Und der, oh, you're from Germany, I was stationized in Würzburg.
Das scheint also durchaus noch was zur Völkerverständigung beigetragen zu haben, das stationiert sein hier.
Ja, also das ist wirklich erstaunlich, das habe ich halt bei ganz, ganz vielen gehört, also gerade bei Polizisten. Polizisten scheinen sich überwiegend aus der Armee zu rekrutieren und überwiegend in Deutschland stationiert gewesen zu sein, so wie sich das, wie meine Erfahrung da ist. Also jeder zweite Polizist, oh, you're from Germany, I was in whatsoever, Heidelberg, was habe ich alles gehört, Wiesbaden, Würzburg, Frankfurt, Darmstädter habe ich nicht getroffen.
Na schade, da gibt's aber auch ein paar, die sind mir gestern im Wald begegnet oder vorgestern irgendwann mal, so ein ganzer Trupp, die gibt's also noch.
Ja, ja, das war halt aus meiner Sicht sehr lustig. Ansonsten zwischen Cleveland und New York sah die Landschaft, so was ich gesehen habe, relativ einheitlich aus, also entweder war es Wiese oder Bäume. Und manchmal zwischendurch Felder.
Ab und zu mal ein Berg vielleicht oder sowas?
Ja, so Hügel, da sind halt keine wirklich, also von New York, wenn du da Richtung Cleveland fährst, das ist halt nicht sonderlich hügelig. Das ist so leicht Berg hoch, Berg runter, aber also höchstens ein Holländer würde da zu Berge sagen.
Also ich habe mir sagen lassen, dass die Landschaft da hinten durchaus vielfältig sein kann, aber wenn du, ich sag mal, nur 800 Kilometer durch die Gegend kurvst.
Eben, das ist halt genau das Ding, wenn man sich das halt mal überlegt. Also im Sommer ist ja dann Hope und Defcon. Und da liegen 4000 Meilen dazwischen. Und da sagt dir dann so ein gestandener, normaler 17-jähriger verpickelter Nerd, so. Ja, das fährt man dann normal in 3,5 bis 4 Tagen.
Ich kann mir das durchaus spannend vorstellen, so eine Tour.
Ja, also gerade in den 15-Seatern, die halt dann, wo man halt so 12 Leuten drin sitzt, was sehr beengt ist. Amis können grundsätzlich nicht Auto fahren. Also als Deutscher kriegt man erstmal einen Nervenzusammenbruch, wenn man mit denen fährt. Also Benign ist halt aus Brooklyn rausgefahren und von den ersten 9 roten Ampeln hat sie 5 mitgenommen. Also knallhart drüber gefahren. Und die Amis fahren halt auch, zumindest in New York habe ich das gesehen, relativ vorsichtig an die Ampeln ran, weil es kommt auch ständig irgendeiner von links oder von rechts, der es nicht begriffen hat oder so. Und wir sind dann halt rausgekommen. Das Ding hat ein bisschen geschaukelt, weil das so ein großer Bus war, länger kein Bus mehr gefahren. Und dann, ich vorherhäufiger Transporter, habe ich auch erstmal gesagt, hey, stopp, rechts ranfahren, ich fahre weiter.
Das beißt sich jetzt ein bisschen mit deiner die Polizei ist überall Aussage. Haben die bei den roten Ampeln nichts gesagt? Oder?
Naja, also in Brooklyn wirst du bei der Polizei wegen der roten Ampel nur angehalten, wenn sie Langeweile haben, wurde mir gesagt. Also in der Stadt, Verkehrsregeln, ich meine, Verkehrsregeln ist in New York sowieso recht lustig, weil die Straßenqualität ist so schlecht, dass schon aufgrund der Straßen einfach niemand gegen Geschwindigkeitsbegrenzung verstoßen kann. Also selbst Park Avenue, was so eine sehr, sehr noble Sache ist. Park Avenue hat Schlaglöcher, die sind so groß, wenn du da mit dem Smart reinfährst, und deswegen wird er in Amerika wahrscheinlich nicht verkauft, ist er weg.
Das glaube ich jetzt nicht, bevor ich das nicht gesehen habe, weil da geht auch alles andere unter.
Ja, aber es sind halt wirklich schon, also zum Beispiel Gullis, die sich abgesenkt haben und dann mal an 12 oder 13 Zentimeter tief in der Straße drin sind, wo es halt auch reihenweise die Leute rüber nageln. Und halt überhaupt Absenkungen in der Straße siehst du ganz, ganz, ganz oft. Da kannst halt, also in New York kannst du einfach echt nicht schneller als 40, 50 fahren.
Ich stell mir sowas in Deutschland vor. Die Leute würden, also ich glaube, dafür würden die tatsächlich mal auf die Barrikaden gehen. Du kannst ihnen sonst jegliche Bürgerrechte entziehen, jegliche Privatheit entziehen. Aber sobald die Straße schlecht aussieht, stehen die Leute hier, glaube ich, sofort vorm Parlament.
Ja, also in Brooklyn, als ich dann im Hacker Halfway House angekommen bin, in Fotos, die ich da auf meiner Webseite habe, sieht man das so ein bisschen, die Straßenqualität. Ich weiß, warum die alle Geländewagen fahren da. Also ist mir da wirklich aufgegangen. Ich würde es da auch tun. Das liegt an den Straßen. Das ist nicht die Bequemlichkeit oder dass die hoch sitzen wollen. Die Straßenqualität ist gerade für so einen ordentlichen Deutschen, der sich dann halt aufregt, wenn die Straße halt schon 5-mal geflickt worden ist. Also es ist halt noch aus amerikanischer Sicht im tadellosen Zustand. Sie ist halt nur 5-mal geflickt und der Stolzer sagt dann so, na, die müsste aber auch mal wieder grundüberholt werden, die Straße hier, ne? Und jetzt, die Amerikaner, das ist das... Die ist klasse, die ist wenigstens eben. Da kannst du mit 50 rüberfahren. Und auch halt in der Autobahn hast du ganz, ganz oft Bodenabsenkungen, dass du halt da irgendwelche Wellen hast. Oder wenn es über eine Brücke geht, ist halt vor und hinter der Brücke, wo halt diese Brücke aus Beton im Prinzip ist, hast du die Zonen, wo du auf die Brücke draufläufst. Und da hast du ganz, ganz, ganz oft Absenkungen, die halt wirklich bis zum halben Meter dann, also nicht bruchartig, ne, aber man sieht das richtig so über die Straße und du fährst darüber und es geht so alles einmal so richtig tief gesagt. Also die Straßenqualität ist unglaublich schlecht und das sagt Niedersachse jetzt.
Okay. Ich stelle gerade fest, dass wir unsere Zuschauer schon mindestens eine Viertelstunde mit Themen wie Straßenbelag in New York beschäftigt haben. Ich schlage vor, wir machen einfach nochmal kurz einen Moment Musik und dann kommst du vielleicht nochmal kurz zu Off the Hook oder...
Ja, ich glaube zu Off the Hook, da sollten wir jetzt was drüber sagen, weil es nämlich nur noch 11 Minuten Sendung ist.
Dann komm da doch mal kurz
zu. Genau, und dann spielen wir noch Musik und dann verabschieden wir uns. Wir haben da, also ich bin bei Off the Hook gewesen. Das war sollte
mittlerweile klar sein.
Ja, genau. Ihr habt's letzte Sendung gehört. Und das ist halt schon krass, weil das halt ein nicht kommerzieller Sender, der einzige nicht kommerzielle Sender so in New York ist und wahrscheinlich in ganz Amerika. Weil ich glaube, nicht kommerzielle Sachen gibt's, glaube ich, da nur in New York. New York ist sehr europäisch. Also der Rest von Amerika ist nicht so. Es ist mir auch knallhart von jedem gesagt worden. Du hast jetzt New York gesehen. Seid ihr sicher, der Rest der Amerika ist nicht so. Und also auch alle Deutschen, die ich getroffen habe, haben mir gesagt, was, du warst in New York? Na, ich bin mal ganz sicher, dass du in Amerika nichts gesehen. Und also die sind halt schon sehr europäisch da. Und deswegen gibt es noch nicht kommerzielle Radiosender, die dann halt 6 zu 7 Studios haben. Der Radiosender ist in der Wall Street, in der 10. Etage, direkt am East River. Und du sitzt halt in einem Studio, was an der Seite, ich meine, hier bei uns im Studio rechts sind auch große Fensterscheiben. Da ist dann der Interviewraum hinter. In New York sitzt du dann da bei KWBR, glaube ich, und guckst aus dem großen Fenster über den East River rüber nach Brooklyn. Und das ist schon ein total anderes Feeling da, zumal das ja auch an 1000 andere Stellen übertragen wurde. Es wird per Kurzwelle übertragen, kannst hier per Kurzwelle hören. Und ja, lustige Leute dann halt im Studio. Die sind halt total anders als wir. Die reden nur, die spielen gar keine Musik. Ihr habt es ja beim letzten Mal mitgekriegt. Und die haben halt auch wesentlich mehr Elemente, wie dass die halt Tageszeitungen zerfleddern. Und ich glaube, mir die eine oder andere Meldung scheint dann auch aus Fefes Blog zu stammen. Und also es ist halt mehr in dem Stil. Das ist sehr tagesaktuell. Und die haben eigentlich nie ein Thema, bis auf so die Sachen, die sie halt gerade aus der Zeitung rauskrempeln, was denen einfällt. Also sie treffen sich halt einmal die Woche, labern eine Stunde, es geht eine Stunde und dann geht's wieder raus. Themenankündigungen oder ähnlichen Sachen gibt's da nicht. Sehr chaoskompatibel.
Sehr angenehm. Gut. DJ, haben wir da hinten Musik? Dann fahr doch mal hoch. Hallo, wir unterbrechen diese Musik für eine kurze und dringende wichtige Meldung, die wir heute tatsächlich auch schon erst einmal hatten. Es geht um das Chaos Movie Screening und zwar ist das am 22. Mai damit ihr das alle nochmal mitkriegt. Und zwar ab 16 Uhr im Pilotegebäude der Technischen Universität Darmstadt. Das ist das Ding direkt neben dem Herrengarten. Der Raum heißt C205 und ist, wenn ihr durch irgendeinen der Eingänge reingeht, genau in der Mitte und im ersten Stock. Und naja, werdet es nicht verfehlen. Wie gesagt, genauere Ankündigungen gibt es demnächst im Netz auf unserer Chaos Darmstadt Seite. Schaut nach und schaut dann rein. Bis dann.
Ja, und das war mal wieder Cerada auf Radio Darmstadt und im Studio waren
der McFly,
der Maddock,
der Lars, der gar keine Ringe mehr unter den Augen hat,
der Grofer, Snafu,
einige andere, nämlich zum Beispiel der Kurtmonk, waren heute auch noch da, nur die sind schon pennen gegangen.
Ja, und DJ Spock war auch da. Ich hoffe, die Musik hat euch gefallen.
Und wir wünschen euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
da.